Und Tor ist immer eine gute Maßnahme, aber Sie haben gesehen, wie sehr, sehr knapp dies gewesen ist. Alles fein.
I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the World Cup. I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the World Cup.
Ja, moin und herzlich willkommen bei Dreierkette VBH. Das WM-Spezial ist endlich da. Die WM läuft ja schon seit ein paar Tagen, doch jetzt sind auch wir richtig drin im WM-Fieber. Das Turnier läuft und wir sind voll und ganz für euch da, um alles einzuordnen, was so passiert. Und das habt ihr schon richtig gehört. Klappt natürlich 1A wunderbar und noch viel besser mit einem absoluten Original Noah Brian Brian YZ Banger zum Einstieg. Danke dir, Brian. Du hast mal wieder gezaubert, mein Lieber.
Ja, ich freue mich. Ich habe es gerade wieder vergessen, dass wir jetzt einen neuen Bumper drin haben. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich hoffe, die meisten erkennen es. Ich hoffe, die meisten verstehen es. Ich habe ein bisschen nochmal nachjustiert, damit man auch akustisch mich versteht. Das ist ja immer ein großes Problem bei meinem Artwork, bei meinem Oeuvre, die akustische Verständlichkeit. Aber ich hoffe, hier funktioniert's. Und ich freue mich mega, dass wir gerade WM-Spezial machen. Ich habe mich wirklich jetzt die ganzen Tage gefreut. Ich habe viel geschaut. Ja, ich freue mich, eure Lachen sicher sehen. Und ich muss auch sagen, 2 Wochen ohne Podcast fühlen sich auch schon wieder ewig an, dass wir miteinander gesprochen haben. Damals noch im Süden von Italien, im mittleren Süden von Italien. Und jetzt freue ich mich, dass wir hier wieder an gewohnter Stätte stehen und ich eure lachenden Gesichtlein sehe. Also damit gebe ich zurück nach Berlin.
Ja, der Artist YZ, der spricht immer etwas so und man versteht nicht so viel. Das ist immer, ja, Gott sei Dank hast du im Podcast ein bisschen eine andere Stimmlage drauf, dann kann man dich auch ein bisschen verstehen. Aber die Hommage ist ja hoffentlich allen bekannt, ne? I am from Bosnia, take me to America. Davon hat sich Brian so ein bisschen inspirieren lassen. Jetzt nehmen wir mal den dritten Mann hier im Bunde noch mit rein ins Boot. Wir freuen uns natürlich auch, dass unsere ecuadorianische Stimme, wer es noch nicht mitbekommen hat, der Mann kommt aus Südamerika, hier mit am Start ist, hoffentlich nicht allzu traurig, qua der Niederlage von gestern Nacht, aber trotzdem schauen wir in müde Augen, mein lieber Hannes, ich grüße dich.
Ja, Jungs, mich freut's auch, dass es endlich soweit ist, dass wir dieses WM-Spezial anfangen können. Noah, auch von mir, vielen, vielen Dank für den Song. Ich habe mir kurz überlegt, ob wir es nicht lüften sollen, wo du die Inspo geholt hast und uns vielleicht die Leute uns in die Kommentare schreiben sollen, aber es wäre wahrscheinlich sehr schwer gewesen und müde Augen trifft's ganz gut. Ich habe tatsächlich meine zweite Nation, Ecuador, bis um 3 Uhr morgens verfolgt in der Kneipe. War super cool, wir reden gleich noch genauer drüber, muss aber sagen, der Tag war halt ein bisschen hie, also wenig gepennt, schlecht gepennt, auch wenn es nicht das schönste Frühlingswetter ist, es ist trotzdem hell ab 4 Uhr morgens, dementsprechend brauche ich vielleicht dunklere Gardinen, aber ich freue mich sehr, es gibt echt viel zu besprechen und ich würde sagen, wir sind alle extrem heiß auf die Aufnahme.
Ja, heiß wie Frittenfett, sage ich dann nur, ne? Heiß wie Frittenfett.
Machen wir jetzt hier eigentlich, also ich bin jetzt gerade, ich muss mal erstmal hier reinkommen ins Spezial, schon wieder 2 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Haben wir damals überhaupt so einen Bumper-Übergang gemacht? Eigentlich müssen wir das gar nicht machen, oder?
Machen wir nicht. Machen wir nicht, nein.
Es ist Spezialzeit.
Spezialzeit ist auch so ein bisschen quick and dirty und da ist auch alles ein bisschen anders. Raus aus den gewohnten Bahnen. So, wir werden da ein bisschen unsere geübten Praktiken ablegen, unsere alten Muster und werden so ein bisschen mehr rougher sein. Da freuen wir uns natürlich alle drauf, ne? Ich würde zuerst mal, würde ich sagen, wir sind jetzt am Montagabend 18 Uhr. Das Deutschlandspiel ist so knappe 24 Stunden her. Dementsprechend, wir müssen natürlich zuallererst über das 7-1-Spektakel von Julians Jungs sprechen gegen die blaue Welle aus Curaçao, die ausgeblieben ist, beziehungsweise sich in der ersten Halbzeit zumindest etwas angedeutet hat. Aber dazu später mehr. Zuerst mal interessiert mich, Brian, wo hast du das Spiel geschaut? Wie hast du es verfolgt? War es beim Public Viewing? Hast du die Vuvuzela ausgepackt? Wo hast du geschaut?
Ja, die Vuvuzela habe ich Donnerstagabend ausgepackt, weil Südkorea-Mexiko, um ein bisschen die Erinnerung hochkochen zu lassen. Gestern Abend, ich habe den Klassiker gemacht, wir haben in der WG schön gegrillt, haben mit unserem Stockwerk uns zusammengeschaut. Also wirklich der Klassiker schlechthin. Es ist einfach herrlich, im Sommer so eine WM dann zu verfolgen und irgendwie auch dann so ein Spiel zu erleben. Ich muss sagen, ich habe es auch mit vielen Tippern geschaut, die da war es dann immer so nebenher, ja, ich habe 4-0 getippt, ich habe 5-1 getippt, ah fuck, jetzt müsste es noch ein 6-1 geben, damit mein Tipp von 5-0 richtig ist. Und deswegen war es eine sehr ausgelassene Stimmung, ich würde sagen, ein sehr, sehr guter WM-Start für unser deutsches Team, oder?
Kommt dir das irgendwie bekannt vor, Hannes, was er da so erzählt hat? Grillen mit Freunden, um die Ergebnisse fälschen, das kommt dir bekannt vor, oder?
Warte, ich glaube, ich würde sagen, ich habe was sehr Ähnliches erlebt. Ich hatte nämlich die Ehre, lieber nur bei Wall eingeladen zu sein, bei Wall und seiner Freundin, die haben uns gehostet. Grill wurde angeschmissen, Fernseh lief, Salate wurden gezaubert, es war richtig lecker, es war Wahnsinn, richtig entspannt.
Wahnsinn.
Und ich muss auch sagen, es war so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, die Ergebnisse wurden die ganze Zeit ein bisschen philosophiert, weil das 6-2 hätte ja noch kommen können, damit die 4-0 auch 3 Punkte geben. Ja,
genau.
Aber nee, es war, also ich hab's auch genauso erlebt wie du. Es war ein sehr, sehr schöner Start in das deutsche WM-Feeling, in den deutschen WM-Traum, auf diese Reise von Nagelsmann Jungs. Und die blaue Welle hat uns, glaube ich, kurz überrascht. Aber da reden wir jetzt gleich noch ein bisschen drüber.
Ja, auf jeden Fall hat sie uns kurz überrascht. Also zunächst mal muss man ja sagen, mit Blick auf die Aufstellung war, also die kam eine Stunde vor Anpfiff, hat Hannes direkt gesagt, keine Überraschung dabei, habe ich ähnlich gesehen, eigentlich wirklich keine Überraschung dabei, wenn man Nagelsmann so kennt, dann setzt er nun mal auf Havertz, er setzt nun mal jetzt auf Sané und scheinbar setzt er auch auf Nene Brown, was ich ja im Nachhinein als wirklich sehr glücklichen Griff herausstellen sollte.
Zitat also Valentin Soldner, der ist quasi lächerlich schlecht. Zitat Valentin Soldner, der ist lächerlich schlecht. Also ganz kurz, das habe ich gestern noch in die Gruppe schön nochmal rausgeholt, dieses Zitat. Und er hat nicht darauf reagiert, der liebe Herr Soldner. Du darfst dich jetzt äußern.
Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Okay.
Sorry, das habe ich dann wirklich nicht gesehen.
Du darfst dich trotzdem äußern.
Also ich äußere mich ja auch, ich sehe es ja auch ein, man muss sich ja auch mal täuschen, man darf auch mal daneben liegen, man kann ja nicht alles wissen.
Nee.
Nene Brown, also auf jeden Fall in diesem Spiel hat er wirklich einen Sahnetag erwischt, hat einen sehr, sehr starken Fußball gezeigt. Ich würde sagen, als einziger aus dieser Viererkette, dazu später mehr, hat er wirklich Leistungen abgeliefert und muss man sagen, einer meiner Top-Spieler des Spiels, aber eins nach dem anderen vielleicht, meine Herren.
Ja.
Wir sind in das Spiel reingestartet mit einem Traumtor von Felix Metscher. Kann man schöner nicht machen, oder? Hat mich ein bisschen Wahnsinn erinnert an die Nummer von Philipp Lahm 2006.
Vorarbeit von Wirtz ist phänomenal. Also es sieht so einfach aus, weil das ist so ein entspannter Pass, so ein Stopper zurück. Aber es war ein Signal, was wir alle gebraucht haben. Wir haben es ja alle so ein bisschen gesagt, die WM-Stimmung in Deutschland war vielleicht an der einen oder anderen Stelle präsent, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es ein Sommermärchen 2006 ist. Der Berliner Fernsehturm hat keinen Fußball und so Sachen. Dementsprechend so ein bisschen hat gefehlt, aber dass man in den ersten 10 Minuten ein Tor schießt und vor allem, was mich sehr gefreut hat, da Walle, ich saß ja neben dir. Ich glaube, uns beiden ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir waren beide nervös. Die Tatsache, dass wir seit 2014 kein Auftaktspiel mehr gewonnen haben, war kein gutes Omen. Ich weiß noch, 2018 gegen Mexiko dachte ich, das wird ein 3-0. 2022 gegen Japan dachte ich mir, das wird unser Sieg. Aber dementsprechend war diese gewisse Nervosität da und ich muss sagen, Enmetscher und Wirtz haben das extrem stark gemacht. Sehr schönes Tor von einem Akteur, von dem man gar nicht dachte, dass er vor 3-4 Wochen in der Startelf stehen würde. Dementsprechend umso mehr freue ich mich, dass Nagelsmann anscheinend da ein ganz gutes Händchen bewiesen hat.
Auch hier absoluter Sahnetag und du hast vollkommen recht, Brian, du kannst dir das oder ihr da draußen könnt euch das so vorstellen. Ich habe den Grill relativ früh angeschmissen, 17 Uhr, stand dann bis Punkt 18.30 Uhr am Grill, alle Mäuler waren gestopft. Ich habe so während dem Grill nebenher gegessen, damit ich auf gar keinen Fall während des Spiels essen muss. Ich glaube, wir waren so um die 10 Leute und Hannes und ich saßen als einzige Schlag 18.30 Uhr vor dem Fernseher, haben uns nicht mehr wegbewegt. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen reingesteigert. Wir waren dann schon auch so, boah, das kann auch echt schief gehen, ne? Also hoffentlich reißen sie sich so ein bisschen zusammen, so einmal die Schuhe richtig binden, so findet das Tor, reißt euch zusammen, erinnert euch, wer ihr seid, ne? Erinnert euch, dass ihr wirklich besser seid als Curaçao. Und da hast du, also selten habe ich mich so jubeln sehen bei einem DFB-Tor, haben uns nächsten beide aufgesprungen und haben es bejubelt, weil wir wirklich gesagt haben, ein Riesenstein fällt vom Herzen.
Und wie ging's dir denn? An der Stelle, sorry, nur ganz kurz, mich hat's auch gefreut, ich weiß es nicht, weil ich habe nicht zu meiner Linken geschaut, wo du saßt. Ich glaube aber, dass ich von dir zumindest ab der zweiten oder dritten Satz der Nationalhymne was gehört habe.
Nee.
Was ist nicht
da, du? Okay. Das muss WM Elite Chaya gewesen sein, die da lautstark eingestiegen ist.
Ich meine da auch so, weil ich sind immer, ja, ganz kurz, bei uns auf der Schule haben wir unfassbar oft die Hymne gesungen. Dementsprechend mache ich das fast automatisch immer, wenn die bei Nationalspielen läuft. Und ich habe dann so ein bisschen vor mir hingemurmelt, so, ja, blim, Glanz. Und dann dachte ich, von links kommt auch was. Alter Walle, was los? Aber dann war das wahrscheinlich unsere Premium-Chaya. Und nur ganz kurz an der Stelle, ich habe vor kurzem gecheckt, dass das danach in unserer Nationalhymne keine zeitliche Angabe ist. Ich dachte immer, das ist ein, wir machen, also Einigkeit und Recht und Freiheit, bla bla, Punkt. danach lasst uns alle streben, also im Sinne von später machen wir das, nicht danach im Sinne von, das wollen wir erreichen.
Stark. Boah, ich habe das aber auch, also ehrlicherweise glaube ich, sehr lange auch geglaubt, aber wenn du jetzt das so sagst, vielleicht habe ich es auch bis jetzt gerade geglaubt. Es macht ja auch beides Sinn, rein sprachlich, muss man ehrlicherweise sagen, aber ich glaube, die Frage, also Hoffmann von Fallersleben hat wahrscheinlich eher dazu intendiert, danach, nach dieser Einigkeit will man streben, aber man kann beides ja auch so umdeuten, wie man will, also das kann man ja auch im Christentum machen, ne?
Ach, oh, komm, lass über Fußball sprechen, beantworte mal Walles Frage und danach machen wir dann Christentum und alles drum und dran.
Jetzt sag mir doch erstmal, Brian, wie du das Tor erlebt hast.
Sorry, der muss dich bringen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war, glaube ich, nicht ganz so emotionalisiert. Ich war irgendwie halt auch beschäftigt mit dem Grillen. Wir haben ein bisschen später angefangen, weil eine halbe Stunde vorher hatten wir noch keinen Fernseher. Das heißt, es war alles so ein bisschen, sag ich mal, kurzfristig.
Alles sehr Jägi-like, wenn ich mir das so vorstellen
genau,
kann.
Genau, sehr Jägi-like. Der Fernseher war vom Stockwerk nebendran von der Wohnung. Also da auch liebe Grüße, dass das geklappt hat. Auf jeden Fall, ich war irgendwie so nebendran und hab mir Salat, glaube ich, auf meinen Teller gehäuft, als es passiert ist. Deswegen, ich musste erst kurz realisieren und war aber dann recht happy. Ich muss sagen, ich muss ehrlich mal sagen, ich war, glaube ich, schon nicht ganz so angespannt. Hab dann schon gedacht, hab ja auch 3-0 getippt. Wir haben ja, glaube ich, alle pro Deutschland getippt. Hab gedacht, das müssen sie eigentlich packen. Ich war dann eher so bei dem 1-1 so ein bisschen so, oh je, es geht los.
Ja.
Nach dem 1-0 war ich so, okay, es wird ein klarer Sieg. Aber was ja dann am Ende auch so war. Aber ja, ich muss sagen, so, also irgendwie ein schönes Tor für den Anfang, muss man sagen. War sehr, sehr schön rausgespielt.
Ja, das 1-1, muss ich sagen, das hat schon auch irgendwie ein bisschen was gemacht, so. Also, das hat die Stimmung schon auch für den Rest der Halbzeit ziemlich getrübt. Mhm. Weil einfach, es war nicht die einzige Offensivaktion von Curaçao, es war nicht die einzig schlechte Aktion unserer Abwehrreihe in der ersten Halbzeit, so. Also, es hat einfach mal wieder so uns den Spiegel vorgehalten, dass wir einfach defensiv ein absolutes Problem haben. Und ich kann mir das nur darauf zurückführen, dass wir halt mit Tah und Schlotterbeck zwei Spieler haben, die halt leider auch in ihren Vereinen sehr oft zwischen Genie und Wahnsinn tangieren. Also die wissen oft nicht so ganz, was sie sein sollen und gerade im Nationaltrikot tendieren sie dann doch eher zu Wahnsinn.
Ich verstehe, wo das herkommt. Ich weiß aber gar nicht, ob das dieses aus dem Verein Genie und Wahnsinn Phänomen ist, sondern ich würde auch sagen, auf Lateinamerikanisch gibt es die Redewendung, dass das Trikot ist zu schwer. Weißt? Und ich weiß nicht, weil ich habe weder bei Schlotti noch bei Tah bisher irgendwelche Erfolgserlebnisse in der Nationalmannschaft mitbekommen. Und ich kann mir schon vorstellen, Schlotterbeck vor 4 Jahren war ja so ein bisschen dran schuld, dass dieses späte 2-1 für Japan gefallen ist, dass er da auf der linken Seite relativ alt und langsam aussah. Das heißt, es kann alles mit ein bisschen Nervosität verbunden sein und eben diese Tatsache, dass ja, die Abwehr immer sehr wackelt. Ich glaube aber, es ist super wichtig für Schlotterbeck, dass er dieses Tor geschossen hat. Ich glaube, es wird ihm wirklich helfen, sehr viel Vertrauen in sich selber aufzubauen im Laufe der WM. Aber was du angesprochen hast, dieses Unentschieden, wir müssen sagen, dieser Hydration Break, Cooling Break, wie man ihn auch nennen will, der kam für uns zum richtigen Moment. Ich meine, wir werden jetzt später noch über die WM an sich quatschen und diesen Hydration Break. Hätte es den aber nicht gegeben, kurz nach dem Unentschieden, würden wir vielleicht über ein anderes Spiel sprechen. Also da hatten wir schon ein bisschen Glück, weil ich hatte das Gefühl, auch unsere Spiele, das hatten wir kurz besprochen, Walle, sind so ein bisschen überrascht, dass Curaçao so frech ist, dass Curaçao sich so viel traut.
Ja, man hatte so den Eindruck, sie waren so ein bisschen in Schockstarre, ne? Oder irgendwie, sie waren dann danach so ein bisschen gelähmt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie so, ja, wie du sagst, erschrocken waren einfach von dem Gegentor. Und ich glaube halt, so ging es uns ja auch. Weil ich glaube, dass sowohl Spieler als auch Fans nach diesem spektakulären 1-0 sich gedacht haben, ah geil, jetzt fahren wir die Nummer sicher ein. Dass da halt auch noch Curaçao ein Wörtchen mitspricht, hat niemand gewartet. Aber gut, es kam ja dann doch anders, Brian, ne? Dein lieber Schlotterbeck, du feierst ihn ja, hat mal wieder seinen verschwindend kleinen Bizeps gezeigt und ein Tor erzielt.
So ein Chef.
Es war ein Standardtor, vielleicht muss das halt in so Situationen dann auch mal herhalten, so, ne? Wir haben es gerade gesagt, spielerisch lief es dann halt einfach nicht mehr, muss dann ein Standard herkommen, damit man wieder zurückkommt auf die rechte Schiene.
Ja, ach so.
Das ist eine Frage.
Ja, ach so. Das hat sich wirklich akustisch.
Nee, das hat sich so angehört wie ein Statement. So. Ja, doch, manchmal quick and dirty wie dieses Spezial. Manchmal muss man auch dirty spielen. Also, Zitat per Mertesacker, sollen wir schön spielen und ausscheiden. Nein, manchmal muss man halt auch mit ein bisschen unschönen Mitteln, wie zum Beispiel dann einen Elfmeter, sich eben zurück ins Spiel boxieren. Und das hat man halt auch dann gemacht. Also, das war relativ erfolgreich und zum richtigen Augenblick. Also es war super wichtig, dass wir vor der Halbzeit noch eine in Führung gehen. Weil mit dem 1-1 in die Halbzeit gegen Curaçao, da hätte auch der Shirtwechsel von Nagelsmann wenig gebracht, denke ich zumindest.
Ja, was ich noch ganz kurz sagen wollte, also ich fand jetzt auch, man hat schon gemerkt, dass die Deutschen deutlich, deutlich besser sind und deswegen hatte ich jetzt auch nicht, selbst bei dem 1-1 auch nicht die krasseste Sorge, dass wir da jetzt das nicht schaffen werden, muss ich ehrlich sagen. Und die haben sie ja dann schon auch ein bisschen erzwungen und dann brauchst du halt eben so einen Standard. Schöner Standard auch geschossen, eben auch von Nene Brown, sehr gut. Und deswegen, ja, das 1-1 kam überraschend. Auf der anderen Seite habe ich es auch irgendwie diesem Team gegönnt, weil man muss auch sagen, die Fans, das hat alles sehr sympathisch, kam das rüber. Ich meine, und das habe ich auch öfter gelesen, es ist ja auch dafür da, diese WM, die kleinen Mannschaften ärgern die großen, das ist doch schön. Also das ist ja wirklich einer der Teile, warum wir die WM oder die EM lieben, dass die Erfolge der kleinen Mannschaften ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Turniers sind. Jetzt wollte ich euch mal fragen, so vom Spielfilm her sind wir ja beim 3-1. Welches Tor hat euch denn am besten gefallen? Also so, sagen wir mal
von der Schönheit. Brown.
Das von Brown?
Das war schon stark. Oder das von Matcher war auch stark, weil das war so lässig rausgespielt mit Wirtz, wie Hannes vorhin schon richtigerweise gesagt hat.
Gute Frage. Ich finde, das von Schlotterbeck war das emotional Wichtigste. Ja. Wahrscheinlich nicht das Schönste. Aber nee, ich gehe auch mit. Das von Brown, vor allem, weil Undav einen klasse Assist gibt.
Direkt drinne, direkt Assist.
Ja, und deswegen, Nagelsmann regt sich auf, Undav zaubert und Brown belobt sich selber. Belohnt sich selber, auf jeden Fall stark. Ja, da gehe ich mit. Also das Tor von Nene war das Schönste.
Finde ich auch, ja, muss ich auch sagen. Fand ich auch irgendwie, ich hab mich auch wirklich sehr gefreut für den Jungen. Muss auch sagen, also ich fand ihn immer eigentlich sehr gut, eben im Gegensatz zu Walle, muss ich sagen, fand ihn eigentlich
das war ein Take.
Sehr stark.
Ja, aber Noah, wirklich. Also da könnte ich genauso gut darauf rumreiten, dass du irgendwie sagst, dass sich der FC Bayern in die europäische Mittelmäßigkeit verabschiedet hat.
Aber ganz kurz,
also, Noah, da hat auch niemand drauf rumgeritten. Das sind halt Takes, da liegt man halt mal daneben.
Aber ganz kurz, Noah, an der Stelle, nach der Ecke von Brown, die Schotterbeck reingeköpft hat, war einer der ersten Kommentare von Walle, keine Kimmich-Ecke.
So. Nie wieder Kimmich-Ecke.
Das war wichtig. Das war wichtig zu unterstreichen.
Ich weiß nicht, wollen wir noch kurz das Spiel fertig durchgehen, bevor wir hier jetzt in die Diskussion
kommen? Jetzt machen wir das Spiel noch schön fertig. Es ist auch sehr schön, wollte ich gerade noch sagen, dass halt auch ein Musiala, der seit ein paar Monaten schon auch ein bisschen nach seiner Topform sucht, dann auch noch ein Tor macht. Dass eben Nene Brown, haben wir gerade schon gesagt, ein Tor macht, das Undav eins auflegt, eins macht, ist auch grenzgenial. Ich weiß nur nicht, ob Nagelsmann sich jetzt darin bestätigt fühlt, zu sagen, ah ja, habe ich doch genau das Richtige gemacht, ist halt ein Joker-Spieler. Oder ob er sagen muss, naja, eigentlich spielt er von Anfang an. Wobei ich bei mir mittlerweile die Tendenz wirklich in die Richtung geht, zu sagen, ich würde, glaube ich, auch mit Havertz starten, weil Havertz einfach ein unfassbar erfahrener Spieler ist, ein sehr reifer Spieler, der wirklich auf europäischem Top-Niveau mithalten kann und dementsprechend finde ich eigentlich mittlerweile den Ansatz gar nicht mehr so blöd zu sagen, Havertz von Anfang an, du legst mal den Grundstein und wenn wir dann eine frische Idee brauchen, dann kommt Undav.
Ja. Gehe ich absolut mit. Und an der Stelle muss ich mir ein bisschen an die Nase fassen. Ich bin ja unter uns der Havertz-Kritiker. Da hat er mir beim 7. Tor schon gezeigt, was er kann. Beim Elfmeter auch, weil er ein extrem sicherer Elfmeterschütze ist, das haben wir ja auch erwähnt. Aber beim 7. Tor hat Havertz mit ein bisschen Glück, ein bisschen abgefälscht, aber hat er auch gezeigt, dass er halt Weltklasse ist. Und diese Kombi kann dann im Zusammenspiel sehr gut funktionieren, wenn es so ein Spiel ist wie von Curaçao oder wenn es so ein bisschen hackt. Und ich denke, Woltemade, unser dritter Neun, unser klassischer Stürmer, kann dann reinkommen, wenn wir sehen, okay, spielerisch kommen wir nicht durch, wir brauchen Flanken. Weil Havertz ist ein bisschen kopfballstark und da würde ich das auch nicht absprechen, aber das hat Woltemade wahrscheinlich das Stärkste. Aber wenn es so Spiele sind, wo wir wirklich eine grenzgeniale Idee brauchen, dann ist Undav von der Bank auf jeden Fall eine sehr gute Option.
Und das schreibst du, Brian?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann damit gut leben, wenn er von der Bank kommt. Ich weiß nicht, wie er damit gut leben kann, aber ich finde es insgesamt hat sich jetzt gut bewährt. Vielleicht eine kleine Frage jetzt zum Abschluss. Hannes, wie siehst du denn das? Wer ist jetzt für dich Gewinner und Verlierer dieses Spiels?
Der Spiegel hat ja auch sowas gemacht. Also Gewinner auf jeden Fall. Nathaniel Brown ist ein Gewinner. Für mich auch Havertz, weil er tatsächlich mit ein bisschen... Ich würde jetzt nicht sagen Kritik, aber er war jetzt nicht gesetzt. Also es war jetzt nicht so, dass wir alle gesagt haben, das ist unser Neuner wie Miro Klose damals 2006 oder 2010. Das heißt Havertz ein bisschen, Undav auch. Und Verlierer? Boah, vielleicht Tah? weil er sich den einen oder anderen Fehler erlaubt hat, den man gegen Curaçao nicht bringen muss. Aber wenn man ein Spiel braucht, um Fehler auszuschütteln, dann war es wahrscheinlich der. Ansonsten Gewinner, die Dame, die interviewt wurde nach dem Spiel, die Curaçaoense, die Frau aus Curaçao, die von der deutschen Reporterin gefragt wurde, so, hey, warum habt ihr nicht gewonnen? Und die hat gesagt, was, wir haben nicht gewonnen, wir haben ein Tor gegen Deutschland geschossen, wir haben gewonnen, wir sind dabei, wir haben gewonnen. Die ist vielleicht meine Gewinnerin der Herzen.
Sehr schön, ja. Ich wollte gerade sagen, ich finde
es unfassbar, dass er bei Verlierer des Spiels nicht Leroy Sané anspricht. Aber okay, sag mal erstmal du, Brian.
Warum ist er ein Verlierer? Nagelsmann hat ihn gelobt. Nagelsmann hat gesagt, der war super, der hat gefightet, der hat konsequent für die Mannschaft gespielt und wird beim nächsten Spiel wieder anfangen. Das heißt, er hat seine Aufgaben in dem Sinn erfüllt.
Brian, deine Verlierer und Gewinner des Spiels.
Also Gewinner auf jeden Fall natürlich Nene Brown, ist klar. Ich finde auch Dennis Undorf, Havertz, die haben alle bewiesen, warum sie auf dem Platz stehen dürfen. Verlierer wollte ich nämlich noch zwei Namen sagen, die mir noch in den Sinn gekommen sind. Einerseits wirklich David Raum, weil der ist wirklich weg vom Fenster, ist relativ krass. Auch nochmal erwiesenermaßen wieso. Und Nick Woltemade, weil ich glaube, dass Nick Woltemade auf sehr wenig Spielzeit kommen wird, diese WM, weil wir mit Havertz und Undorf zwei Stürmer haben, die doch jetzt gerade wieder in einer guten Phase sind. Und ich sehe im Moment auch noch, also es gibt natürlich die Spielsituation, wo ein Woltemade Sinn ergibt. Und ich mag ihn auch sehr gerne als Spielertyp, aber ich sehe irgendwie gerade kein Szenario, wo er jetzt großartig Spielanteile bekommen kann, deswegen auch Verlierer. Und klar, Innenverteidigung muss man, kann man kritisieren, finde ich jetzt aber nicht als klarer Verlierer. Und ich muss auch sagen, unser lieber Leroy Assis Sané.
Assis,
Sané, ja. Ich finde, er ist ja mittlerweile ein lebendes Meme, was in diese Nationalmannschaft angeht. Also, deswegen kann man das gar nicht mehr
in die Gruppe gestellt haben.
Genau, also du hast ja gesagt, Satireprojekt. Ich weiß nicht, ob es ein Satireprojekt ist. Ich glaube, bei mir ist nur die Frage, klar, wen stellst du jetzt alternativ auf? Weil du hast natürlich Lennart Karl nicht dabei.
No-Brainer?
Wen sagst du?
Warum kann Musiala nicht rechts spielen, Havertz auf 10 und Under vorne rein?
Ja. Wird vielleicht auch noch so passieren im Laufe des Turniers, wenn sich Sané nicht steigert. Aber trotzdem, ich glaube, das ist unser laufendes Satire-Projekt. Das muss man einfach so nehmen, wie es nimmt. Und ich finde trotz allem, also er hat natürlich nicht gut gespielt, aber ich finde, er ist natürlich schon ein Fighter geworden. Das muss man ihm schon jetzt also einfach mal zugute rechnen, der immer wieder nach vorne geht. Auch er kommt ja in die Chancen, vielleicht kommt ja irgendwann mal das Tor raus. Ich persönlich bin auch eher kritisch, finde es auch eher fraglich. Aber ich glaube, ich bin nicht ganz so ein Kritiker wie du. Deswegen Malle, gerne deine Verlierer und Gewinner zum letzten Spiel. Nein,
die Gewinner haben wir alle schon genannt. Das sind für mich ganz klar Brown und Havertz. Sané ist und bleibt der Verlierer. Und mittlerweile ist er vor allem ein Verlierer, weil er mir unfassbar leid tut. So, weil du siehst ja, das, was ihr als Kampf auslegt und sowas, das sehe ich irgendwie so als verzweifeltes Bemühen. Und das ist ja auch so. Der Mann, niemand spricht ab, dass der unfassbar fußballerische Veranlagungen hat. Niemand spricht ihm ab, dass er ein Riesentalent war. Aber es gibt ja wohl einen Grund, warum er keine Chance mehr bei Bayern bekommen hat, warum er bei Galland kein gesetzter Spieler ist, weil ihm einfach nichts gelingt. Mhm. Und deshalb tut er mir einfach leid. Er probiert und probiert und probiert, aber es möchte ihm doch einfach nichts gelingen. Und dann frage ich mich, dann hör doch auf, ihn aufzustellen. Dann lass es doch. Er hat es einfach de facto nicht verdient, in dieser Startelf zu stehen, weil ihm am Ende des Tages nichts gelingt. Er probiert sehr viel, er probiert viele Dribblings, er probiert irgendwie Toraktionen, er probiert Doppelpässe. Nichts davon klappt. Nichts.
Ja,
also mir fällt von diesem gestrigen Spiel nicht eine Offensivaktion ein, wo ich sage, gute Aktion, Leroy Sané.
Doch.
Oder was heißt gute Aktion? Dann ist, wo ich sage, eine gelungene Aktion. Quasi, weißt du, eine Aktion, wo einen erfolgreichen Torabschluss hatte, wo ein Doppelpass gelungen ist, wo irgendwie ein Steilpass von ihm ankam, wo irgendwie ein Tiefenlauf von ihm funktioniert hat. Es gelingt halt ihm nichts.
Ja, ich seh den Punkt komplett, aber ich werde ihn halt nicht als Verlierer einstufen, weil er eben weiterhin für den Verlauf dieses Turnieres immer in der Startelf stehen wird. Und da können wir können hier in Deutschland einen Handstand versuchen, Flickflack, whatever. Nagelsmann hält an ihm fest. Und sobald er ein Tor schießt oder einen Assist gibt, wird Nagelsmann sich bestätigt fühlen und dementsprechend Sané ist eine Personalie, um die ich mich gar nicht mehr kümmern will, weil es bringt nichts. Also den hatten wir schon alle abgeschrieben und dann hat er das Glück, dass Kahn sich verletzt und er steht beim Eröffnungsspiel in der Startelf, also beim ersten Deutschlandspiel in der Startelf. Dementsprechend, er ist mit seiner Teilnahme schon der große Gewinner der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, ich ganz kurz, ich möchte noch eine Sache sagen zu Leroy Sané. Ich habe nämlich auch, weil wir ja alle so focused auch auf den sind, irgendwie qua dessen fehlender Berechtigung für diese Startelf. Es ist halt einfach so bedauernswert, dass er auch immer, und das kenne ich ja jetzt als eigener, auch als selber, der gespielt hat, das ist ja, Fußball ist ja auch ganz viel, okay, wie entscheidest du dich? Was ist der richtige Pass? Welche Entscheidung triffst du? Welche Spielsituation? Und ich habe immer das Gefühl, das hat man eben gerade im Vergleich jetzt zu einem Wirtz oder im Vergleich zu einem Undav, der, finde ich, eigentlich in 90% seiner Situation immer die richtige Entscheidung trifft. Das ist wirklich, da muss man wirklich mal drauf achten. Undav kann mit ganz wenig Ballkontakten immer die richtige Entscheidung treffen. Das ist die Vorlage zum 7-1. Angenommen, Pass geht sofort runter, perfekt in Lauf. Und Leroy Sané hätte das niemals so gemacht. Niemals, weil er im gesamten Spiel, obwohl er meiner Meinung nach jetzt nicht schlecht gespielt hat, aber immer die falsche Entscheidungsfindung hat. Du hast diesen Hackenpass, der ins Leere läuft, vorm eigenen Tor.
Der war genial. Der war grenzgenial.
Lass mich das kurz ausführen noch. Du hast mehrere Offensivaktionen, wo er zum Beispiel den Ball passt, obwohl er schießen muss, oder er schießt, obwohl er passen muss. Und das ist immer, das ist sehr faszinierend, weil das eben das Bedauernswerte an diesem Spiel ist, dass die Entscheidungsfindung meiner Meinung nach einfach nicht mehr die sein sollte, wie sie auf dem Top-Top-Top-Top-Top-Niveau sein sollte.
Aber unterstreichst du genau damit nicht genau das, was ich gerade gesagt habe?
Ja,
dass ihr halt also nur anders formuliert?
Ja, aber emotional, emotional ist er einer meiner Lieblingsspieler. Deswegen halte ich natürlich an
ihm fest. Uns ist ja allen klar, woher das kommt. Entweder nenn es falsche Entscheidungen treffen oder nichts gelingt. Uns ist ja allen klar, warum das so der Fall ist. Der Mann hat einfach keine Spielpraxis. Also wenn du auf europäischem Top-Niveau Spielpraxis hast, ja, dann passiert dir sowas nicht. Und das hat er halt einfach nicht. Nein, das hat er nicht. Ich habe es gestern zu Hannes gesagt. Hannes, nachdem irgendwie auf einmal gefühlt der Zeugwart eingewechselt wurde bei unserer DFB-Elf, aber Leroy Sané immer noch nicht ausgewechselt wurde, und Hannes gesagt hat, ja klar, Sané darf durchspielen. Ich gesagt, ja natürlich, der Mann braucht Spielpraxis. Der muss ja erstmal wieder lernen, wie so ein Wettkampf funktioniert. Sein, ja.
Also ich finde jetzt nicht, also wenn man sich die Stats in der türkischen Liga anschaut, da hat er schon relativ häufig, ich glaube, über 30 Spiele in der Startelf gestanden. Deswegen, ich würde jetzt ihm nicht fehlende Spielpraxis vorwerfen. Aber natürlich ist er halt einfach nicht mehr auf diesem Level, auf dem er sein sollte und sein müsste für diese Startelf. Auf der anderen Seite, wir können uns jetzt den Mund fusselig reden. Er wird weiterhin wahrscheinlich spielen. Auch meiner Meinung nach wegen fehlender Alternativen. Und deswegen, wir werden ihn am Samstag wieder anfeuern. Ich zumindest, meinen Löwen. Und er wird irgendwann mal, wird er treffen. Ich glaube, es ist seine WM. Irgendwann, es wird irgendeinen Sané-Moment wird's noch geben. Ich weiß nicht, was es sein wird. Vielleicht wird es auch eine geile rote Karte sein, wer weiß. Aber es wird den Sané-Moment noch geben. Und auf den werden wir uns jetzt schon freuen.
Also seht ihr Notwendigkeit, beziehungsweise denkt ihr, dass im Spiel gegen die Elfenbeinküste auf irgendeiner Position umgestellt wird, personell?
Nur wenn Musiala verletzt ist, tatsächlich. Der ist ja humpelnd vom Feld gegangen. Bisher, muss ich sagen, habe ich nichts gelesen, ob es irgendwie was Ernstes ist oder nicht. Aber wenn Musiala nicht verletzt ist, dann wird es keine Änderung geben. Und meiner Meinung nach braucht es auch an sich nicht.
Bin ich auch bei dir. Die Mannschaft ist bei weitem nicht perfekt, aber ich finde, man muss jetzt den Spielern die Chance geben. Ich finde, sie haben es gut gemacht. Was ich auch ganz wichtig finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, also man darf da jetzt auch nicht so viel reinlesen in dieses Spiel. Also das ist jetzt wirklich kein Härtetest gewesen, das haben sie gut gemacht. Nicht mehr und nicht weniger.
Das ist kein Härtetest, aber es ist, wie Hannes gesagt hat, ein Spiel, um die Nervosität abzuschütteln, um Fehler zu machen. Ja. Und es ist ein Spiel, ein Moraltest. Also da musst du erstmal so professionell auftreten und das Spiel so überzeugend sein. Also Spanien spielt seit 30 Minuten gegen Kap Verde 0-0.
So. Stimmt, da läuft ja was nebenher, da habe ich ganz vergessen.
Ja, wo ich kann ja hier mal zeigen, hier bei mir ist ein Second Screen, ne?
Ah, geil.
Muss man ja sagen, Spanien eigentlich einer der Top-Favoriten, die haben sich das mit Sicherheit auch anders ausgemalt. Deshalb sage ich natürlich nicht zu viel reininterpretieren, aber muss man auch erstmal machen so.
Ich meine, das werden wir gleich noch besprechen. Es sind bisher wenige Spiele gewesen, wo vermeintliche Favoriten oder geheime Favoriten gespielt haben. Brasilien, Marokko, Deutschland, Niederlande und jetzt Spanien. Aber bisher ist Deutschland mit diesem 7-1 natürlich im Rennen aber wie ihr gesagt habt, man darf da nicht so viel reininterpretieren.
Das hat noch gar keine Aussagekraft.
Es hat sich bisher für mich noch keine Mannschaft entpuppt als die, wo ich mir dachte, krass, die entsprechen bisher absolut den Erwartungen.
Na, aber ich finde, weil wir auch, wie du hast ja gerade schon richtigerweise gesagt, die haben halt auch überhaupt noch gar nicht gespielt.
Ja, Frankreich hat noch nicht
gespielt, Portugal hat noch nicht gespielt, England hat noch nicht gespielt, Spanien spielt jetzt gerade, also die haben ja einfach noch gar nicht gespielt. Ja. Und ich finde, man darf jetzt auch das Deutschland-Spiel nicht mit dem Brasilien-Spiel vergleichen, weil die haben gegen Marokko gespielt. Man darf es auch nicht mit dem Holland-Spiel vergleichen, weil die haben gegen Japan gespielt.
Ich wusste, also, die Samurais, Junge, ich hab's gesagt, Samurais beste Leben. Was ein cooles Spiel.
Ich finde die Vergleiche, da muss man den restlichen ersten Spieltag abwarten und dann können wir tatsächlich mal drüber sprechen, wer jetzt wie eigentlich gerade ins Turnier gestartet ist. Es ist ja auch ein sehr politisches Turnier, es ist ja auch ein großes Politikum von vorn bis hinten. Und irgendwie gab es in den deutschen Gazetten oder vielleicht sogar in den weltweiten Gazetten auch ein Politikum rund um das Deutschlandspiel. Alles dreht sich rundherum um die Personalie Felix Mjetscher. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf Brian, der zu dem Thema irgendwie eine sehr starke Meinung hat. Es geht darum, dass der Mann sehr christlich, sehr gläubig ist und bei seinem Torjubel einen christlichen Jubel gezeigt hat, bei dem er eine vermeintliche Krone von seinem eigenen Kopf absetzt auf den Boden, um irgendwie damit zu zeigen, irgendwas weiß ich, Jesus ist der einzige König oder irgend so ein Schmarrn. Und nach dem Spiel haben er und Jonathan Tah mit vereinzelten Spielern von Curaçao gemeinsam noch auf dem Platz gebetet. So, warum genau, lieber Brian, ist das jetzt ein Riesenpolitikum?
Also ja, also ich glaube, schön, dass du es ansprichst. Ich finde schon, dass man da kurz drüber reden kann, weil ich glaube, Felix Mjetscher wird einer der, also wenn er sich jetzt nicht verletzt, wenn alles gut läuft, einer der tragenden Säulen dieses Teams sein. Und er ist, das muss man auf jeden Fall sagen, ein sehr, sehr guter Fußballer, der Deutschland auf jeden Fall weiterhilft und auch zu Recht meiner Meinung nach in der Startelf steht und wirklich vielseitig auch ist. Also wirklich Goretzka in Prime, hat man das Gefühl wieder, dass er das spielt, vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber es ist so, dass Felix Mjetscher ein ja sehr polarisierender Fußballer ist, aus dem Grund, dass er sehr christlich aktiv ist auf seinen sozialen Netzwerken. Das ist per se erstmal nichts Schlimmes, aber ist natürlich jemand, der nicht nur irgendwie jetzt postet I believe in God, irgendwie à la KK, I belong to Jesus Trikot, das kennt vielleicht auch jeder, sondern das verbindet mit relativ viel christlich-evangelikaler Propaganda. Und da sind dann eben, ich habe ja den Spiegelartikel auch geteilt, teilweise Queerfeindlichkeit, Homophobie dabei. Und das ist soweit auch so problematisch geworden, dass selbst Dortmund sich dazu veranlasst sah, da einzuschreiten und diverse, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es im Vertrag wirklich drin steht, aber ihn da mal so ein bisschen zurechtzuweisen. Und deswegen habe ich da leider immer so, das ist ärgerlich, aber ich habe da immer so ein leicht mulmiges Gefühl, weil Felix Mjetscher auf seinem Instagram-Account und auch bei diesen Netzwerken Ballers in God sowie Fußball mit Vision meiner Meinung nach christliche Propaganda verbreitet, die nicht mir so taugt und wo ich dann doch heftig widersprechen muss in vielen Dingen als auch gläubiger Christ. Und deswegen finde ich das nicht ganz so, kann ich das nicht so ganz einfach hinnehmen und finde es auch gut, dass man darüber spricht. Also das ist nicht eine klare Absage an den Menschen, Felix Mjetscher. Er hat sich auch teilweise entschuldigt. Aber man muss da schon auch, finde ich, kritisch sein und schon schauen, wenn ein Fußballer mit öffentlicher Wahrnehmung sich äußert, dann kann man das auch durchaus mal hinterfragen. Aber das ist auch meine persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung von euch beiden, das ist auch okay. Ihr könnt ja auch nochmal dazu sagen, was ihr dazu findet. Ich habe euch ja auch das geschickt. Vielleicht seht ihr das auch ein bisschen anders.
Also prinzipiell ist es ja nichts Neues, dass Top-Athleten und vor allem Fußballer ihren Glauben öffentlich kundtun. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Das früher waren es einfach nur Gesten beim Torjubel in den Himmel, dann haben wir nach und nach immer mehr muslimisch gläubige Spieler gesehen auf dem Platz, die auf dem Platz gebetet haben. Und ich finde, mittlerweile ist es doch, also es ist so, gefühlt macht doch jeder zweite christliche Spieler hier, wie sagt man das? Das machen ihr Katholiken immer, dass das Kreuz.
Das Kreuz.
Bekreuzigen, ja. Du weißt, was ich meine.
Ja, die heilige Dreifaltigkeit.
Also, nee. Also, wenn man auf dem Platz, also alles, was ich damit sagen will, es ist ja wirklich nichts Neues. So, dass man in seinem Glauben auch in gewisse extremistische Bahnen ablenken kann, abdriften kann, ist auch nichts Neues. Dass das potenziell eher jungen Spielern oder jungen Menschen passiert, ist auch nichts Neues. Und ich finde, er ist halt genauso ein junger Mensch gewesen, wie es vielleicht erst zwei Semester in ihrem Politikstudium sind, in irgendwelchen grün-links versifften Studiestätten, die dann auch in irgendwelche extremistischen Bahnen abrutschen und dann auf einmal den Kapitalismus schimpfen und keine Ahnung was, kann man halt in die Richtung auch abdriften. Also ich finde, das ist ja nichts anderes als irgendwo naiver Bubble-Idealismus, den man hoffentlich in dem Reifungsprozess des Erwachsenwerdens einfach wieder ablegt. Natürlich ist das schwierig, weil er halt in der Öffentlichkeit auftritt, aber ich finde, hat Borussia Dortmund vollkommen richtig reagiert und hat ihm gesagt, hör mal, du kannst deinen Glauben ausleben, ist alles gar kein Problem, aber es gibt hier gewisse Grundregeln, an die muss man sich halten. So, und so länger sich daran hält, sehe ich da auch kein Problem und ich sehe auch kein Problem an irgendwelchen Bewegungen christlichen innerhalb des Sports, ich sehe auch kein Problem dahinter, wenn man betet auf dem Platz, also sehe ich überhaupt gar kein Thema, ich sehe da jetzt auch keine christliche Propaganda.
Ja, da würde ich jetzt, also ich glaube, der Punkt ist, glaube ich, folgendermaßen. Also wir haben ja, das ist ja jetzt nicht nur so, dass es jetzt ein paar Fußballer machen, sondern das ist ja eine Entwicklung von Evangelikalismus, den wir zum Beispiel auch in den USA sehen, wo wir einen evangelikalen Präsidenten mit einer Camarilla haben, die auch sehr evangelikal denkt. Und dieses christlich-evangelikale Denken ist schon sehr, sehr, ja, beruht in vielen Dingen auch auf Sachen, wo dann am Ende andere Menschen wieder ausgeschlossen werden und von einem sehr spezifischen Jesusbild, weil das ist natürlich auch damit verbunden, dass man eben Jesus huldigt, und ich würde da einfach sehr gerne widersprechen, weil ich interpretiere die Bibel sehr, sehr, sehr anders als diese Menschen, und ich finde es gefährlich, weil sie meiner Meinung nach so einen pseudo-wirklichen Anspruch drauflegen, dass das Christentum so und so und so und so die Menschen leben müssen, und das, da finde ich, da wird es mir immer ein bisschen mulmig. Das ist ja auch, ich will jetzt hier auch keine irgendwie Überzeugungsarbeit leisten, sondern ich will nur mal darlegen, warum ich mich da mulmig fühle und warum ich persönlich da auch genauer hinschaue und ich auch ihn deswegen auch nicht besonders sympathisch finde, weil eben diese Posts kamen, auch zum Beispiel ein Post, der Charlie Kirk verehrt, sage ich jetzt mal, auch ein rechtskonservativer.
Nein, nein, Brian, nein, das stimmt einfach nicht. Nein, das ist jetzt auch schon wieder dein sehr drastisches Denken. Er hat überhaupt nichts verehrt. Das ist totaler Quatsch.
Ja, aber
er hat halt einfach nur nicht, die eine starke Meinung, die du hast.
Ja, das mag ja sein, aber deswegen, also ich finde immer, also mein Punkt, den ich mir jetzt auch über den Tag Gedanken gemacht habe, wenn er sowas sagt, dann werde ich dagegen reden. Oder da muss man auch dagegen reden.
Ja, das ist ja auch okay, aber ich finde nur, man muss gerade unsere Bubble, in der wir halt nun mal sehr sozialisiert sind durch unser Politikstudium, muss unfassbar aufpassen, dass wir nicht alle anderen Meinungen, die nicht der unseren entsprechen, komplett verteufeln.
Da muss man
schon einfach aufpassen.
Ja, aber das stimmt. Hast du absolut recht. Und ich finde auch, ich finde das jetzt auch nicht mega, mega kritisch. Es ist kein Straftäter oder so. Ich finde einfach nur interessant. Er legt es sehr oft nach. Und ich muss auch sagen, im Zuge des Spiels hat er da sehr viel drüber gesprochen. Es ging da sehr viel drum. Deswegen finde ich, muss man da auch genauer hinschauen, wenn eben sowas gesagt wird. Und dein Jesusbild ist nicht das Jesusbild, was mir oder was vielen Christen entspricht. So, das ist ja auch eine Glaubensfrage am Ende. Und deswegen bin ich da auch, dann mache ich da auch Gegenrede. Sorry. Und ich finde, man muss schon auch sagen, es ist ja auch so, dass man da auch irgendwie drüber reden kann und dass man darüber auch irgendwie eine Meinung haben kann, aber es ist auch nicht so dramatisch. Aber ich finde, es ist eine Entwicklung, die mir nicht so gut gefällt und die auch bei vielen Fußballern, Chris Führig möchte ich mal zum Beispiel nennen, der ist da auch in dieser Bubble unterwegs, und das sind halt alles immer die gleichen Erzählungen, die da kommen, und die sind, finde ich, kritisch. Ich sag kritisch, ich sag nicht, mach's nicht, don't do it, so, ich verstehe es auch, woher es kommt, aber ich finde, man kann da auch kritisch drüber reden. Ich weiß nicht, ich versuche jetzt hier, mich rauszureden, aber...
Ne, du musst dich auch gar nicht rausreden. Das ist ja am Ende des Tages, wie du sagst, eine Glaubensfrage, und das hat jeder seine eigene Meinung dazu. Für mich als sehr christlich erzogener Mensch, der heute oder schon länger atheistisch lebt, ist der nicht anders brainwashed als irgendwelche anderen gläubigen Menschen.
Ja, das mag sein,
In meiner Welt sind alle brainwashed, weil jeder glaubt an irgendwas, wovon nichts bewiesen ist, so, und das ist jedem seine eigene Stiefel, und das muss jeder für sich entscheiden. Meins ist es nicht. Also, bei mir ist es wurscht, zu welchem Gott er betet, weil mir ist das alles fremd. Hannes, wie siehst du das denn? Weil Hannes, du bist ja schon in einem sehr katholischen Land aufgewachsen.
Ich bin auch relativ katholisch erzogen worden, bin auch immer noch gläubig. Ich lehne die katholische Kirche als Institution ab. Wenn das Flugzeug wackelt, dann weiß ich ganz genau, was meine erste Reaktion ist. Oder wenn ich keine Ahnung, einen Krampf kriege, den ich ab und zu bekomme, weil ich im Wachstumsschub bin, dann denke ich auch so, oh Gott, bitte hilf mir hier raus. Es ist tatsächlich ein Thema, zu dem ich noch keine 100% gebildete Meinung habe. Ich fand die Erklärung, die du gerade gebracht hast, war sehr passend. Er war zu dem Zeitpunkt, wo er diese queerfeindliche Sachen geliked hat, glaube ich 22 oder 23, und eben sehr instrumentalisiert. Er hat es auch nicht einfach, unter Anführungsstriche, weil er ist sehr, sehr konservativ erzogen worden.
Ja,
und
safe.
Zwar in einem, also du bist halt natürlich sehr von dem geprägt, weil es kann in beide Richtungen gehen. Ich kenne Leute, Familienmitglieder von mir, die extremst katholisch erzogen wurden, weil Quito ist eine sehr konservative Stadt. Das sind Geschwister, die, meine zwei Cousinen. Die eine hat jetzt damit gar nichts beim Hut. Also so im Sinne von, was soll das? Ich glaube, die denkt an Gott wirklich nur noch, wenn das Flugzeug wackelt. Und die andere ist halt extrem gläubig und ist 2-3 Mal die Woche in der Kirche und geht beichten alle 15 Tage. Also es kann halt in beide Richtungen gehen. Dementsprechend glaube ich, ist es sehr schwer, wenn du halt da sozialisiert wirst. Ich finde aber, Seitdem ist es mit seinen Kontroversen relativ ruhig um ihn geworden. Die Tatsache, dass er seinen Glauben auslebt, ist ja wenig anderes als die Tatsache, wie zum Beispiel viele muslimische Spieler, die das Fasten brechen, oder wie Antonio Rüdiger, der zu Eid Mubarak dieses Bild postet von dem Finger. Ich weiß jetzt nicht, welche Bedeutung das hat. Ich glaube, Allah ist der Größte oder die Antwort, whatever. Das ist für mich in dem Sinne, haben ja alle auch ein Recht darauf, solange sie nicht versuchen, jemanden zu überzeugen. Das ist für mich das Wichtige. Also wenn jetzt ein Matcher im Interview sagen würde, hey, ja, wir sind alle Brüder, weil wir den richtigen, den einzigen wahren Gott anbeten, dann würde ich sagen so, oh, Moment, mein Kollege, so wie du Christ anbetest und Jesus ist dein König, hat jeder muslimische Spieler das Recht darauf zu sagen, Allah ist der Richtige, und Leute, die irgendwie Buddhismus folgen, haben Recht darauf, ihren Glauben auszuleben. Also solange nicht versucht wird, irgendwen davon zu überzeugen, dass die Religion, die man verfolgt, die einzig wahre Richtige ist, sehe ich wenig Gefahr davon ausgehend. Natürlich ist er ein bisschen konservativer und ich glaube, es kommt in den USA brutal gut an, wie du gesagt hast, die drehen ja durch mit ihrem Methodology, Evangelism und whatever, ich finde, solange er gefragt wird, wie es jetzt nun der Fall war, kann er darauf antworten. Ja. Er hat sich gezügelt mit seinen kontroversen Takes, was auch sehr wichtig ist, weil er hat ja auch die Dortmund-Ultraszene gesagt, so, hey, das passiert auf gar keinen Fall, weil wir hier sind alle willkommen, egal wenn du magst und wir nicht. So halb, also Gelsenkirchener Supporter nicht so sehr, aber dementsprechend glaube ich, hat er seine Lektion gelernt, zumindest was er öffentlich rüberbringt. Kann sein, dass er hinter verschlossenen Türen immer noch denkt, so Alter, wie kann es sein, dass jetzt irgendein Mann einen anderen Mann heiratet? Das wissen wir ja nicht. Das wäre natürlich extrem schade, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler, Kevin Behrens zum Beispiel, auch bescheuerte Meinungen haben. Weltbilder, die nicht in unsere Bubble passen und nicht in unsere Sozialisierung, solange sie aber diesen Hate, dieses Andersdenkende nicht so anwenden, dass sie Leute davon überzeugen wollen und einigermaßen aufgeklärt damit umgehen, finde ich das nicht verkehrt. So, das war jetzt mein Text.
Sehr schöne Antwort, Hannes. Ne, wunderschöne Antwort. Damit hast du 1A moderiert zwischen mir und Brian. Da hast du die zwei Extreme zusammengebracht und hast es sehr weise abgeschlossen. Ich finde, da ist auch sehr viel Richtiges dabei gewesen. Spannendes Thema aber auf jeden Fall, mit Sicherheit. Wie Brian schon gesagt hat, die ganze Entwicklung da mit diesen komischen Communities. It's a thing, so. Aber wir halten es im Auge, sagen wir es mal so. Ja. Sind wir mal gespannt, was ansonsten noch so passiert. Wollen wir eine kurze Verschnaufpause machen und Brian gibt uns einen kurzen Einblick in unsere legendäre Kicktipp-Aktuell-Runde, bevor Hannes dann von seiner tragischen Nacht berichtet?
Ja, das klingt doch super. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Also erstmal ist es ein bisschen crazy. 100 Tipper. Also
geisterkrank.
Das ist schon nochmal ein Level. Also ich habe nochmal geschaut, bei der EM vor 2 Jahren waren es 82. Jetzt haben wir 100 Leute. Muss ich erstmal ein ganz großes Lob an alle sagen, die sich angemeldet haben. Ich freue mich, oder wir freuen uns, glaube ich, alle mega, dass so viel mitmachen. Waren auch schon die ersten wilden Tipps. Ich halte es einfach mal ganz kurz. Hier Spieltagssieger bisher Schöle 7-9, den kennen wir alle noch von letzter Saison. Liebe Grüße gehen raus nach Köln. Und auf Platz 1 ist Korten. Und das ist der liebe Mitbewohner von Viren. Also sogar so weit geht das. Da liebe Grüße. Platz 2 Morais. Ich glaube, den kennen wir auch alle. Unser geliebter.
Hat sich Morais eigentlich zum Ziel gesetzt, in jeder Tipprunde einen neuen Namen zu etablieren?
Ja,
oder?
Ja, er ist erkennbar. Wahnsinn. Und der Dip auf Platz 2 bzw. 3, das ist auch nicht schlecht. Ich wollte nur einen Tipper wollte ich hervorheben. Wenn man sich immer ganz schön sagt, die Tipper für Deutschland, es gibt einen Spezialtipp auf Platz 31, Dino Tippmüller hat versehentlicherweise, sagt er, 0-5 getippt. Für Curaçao.
Ich weiß nicht, wie das geht. Bei mir, ich bin in der Tipprunde dabei von meiner Uni. Und da gab es eine Korrektur. Da hat auch jemand in den Chat geschrieben, so, ey Leute, das war aus Versehen. Natürlich wollte ich nicht 6-0 tippen für Curaçao. Und da wurde das wurde nicht rückgängig gemacht, aber es wurde nur mitgeteilt.
Ja, okay.
Finde ich jetzt auch gut. Aber ganz kurz, eine Tipperin oder ein Tipper, ich habe es ihr geschickt, eine Person hat 7-1 getippt.
Ja, und geil.
Ja, ist krass.
Der Enjo Joya, ich kann ihn nicht, nee, leider nicht.
Ich kenne die Person auch nicht, also Respekt.
Ja, sehr gut getippt, liebe Grüße gehen raus. Und ja, ansonsten, ich habe euch gar nicht gefunden bei den vielen Tippern, ich finde euch gar nicht.
Mach mal eine ganz kurze, genau, ich glaube, die Einordnung, wo wir drei so stehen, ist am einfachsten, indem jeder von uns einfach schnell mal auf sein Handy schaut, beziehungsweise man kann ja sogar auch Namen suchen oben. Aber ich mach mal ganz kurz, ich bin irgendwie auf einem sehr traurigen 64. Platz mit mageren 11 Punkten und habe somit nur die Hälfte von dem, was Platz 1 hat. Das ist schon krass.
Ich bin Platz 31. Ich glaube, ich bin der Erste von uns dreien. Hab 14 Punkte bisher eingesammelt. Bist du über mir?
Ich bin auf Platz 19, bin 22 Punkte hoch und bin mit 16 Punkten noch im, ja, im Bereich der ersten 10. Super, schön. Freue mich. Macht weiter, tippt weiter. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Ecuador gegen Elfenbeinküste.
Das ist absolut richtig. Hannes hat bei mir die heiligen Hallen meiner Wohnung irgendwann verlassen und ist erstmal in Richtung Biergarten, wo er noch das Niederlande-Japan-Spiel geschaut hat, meines Wissens nach. Und dann ging es ja aber noch mit deiner ganzen Community in die Magnetbar, in die legendäre Magnetbar in den Keller. Geil. Und jetzt musst du mal berichten, wie war das Setting, wie war es mitten in der Nacht ein Spiel zu gucken und wie lief es dann sportlich?
Es war vom Setting her schon sehr cool, weil wir schon im Birlo Biergarten, ich weiß nicht mehr, wie man das ausspricht, ich finde so einen dummen Namen, BRLO, also im Birlo Biergarten haben wir Niederlande, Japan uns angeschaut und da waren wir schon zu viert oder fünft und haben extrem laut ecuadorianische Musik gespielt, ecuadorianisch ein Trap-Reggaeton, waren schon sehr gut gelaunt und dann ging's rüber in die Magnetbar, die war brechend voll mit Fans der japanischen Nationalmannschaft, also brechend voll, dachte Geil. Ich kurz so, oh, vielleicht wird es gar nichts, muss aber an der Stelle sagen, Andreas, der Besitzer der FC Magnetbar, super Typ, der hat dann gesagt, hey, wir können das gerne machen, ihr müsst aber in den Keller, weil Ruhestörung und ich merke, ihr seid nicht die Leisesten, hat er gesagt, dachte ich mir so, ja, das stimmt, weil wir hatten das große Glück, ich hatte so 12, 13 Leute mobilisiert mit einem Kumpel, sind aber dann in der Kneipe auf zwei weitere ecuadorianische Gruppen getroffen, die gar nicht Teil von uns waren, aber dann haben wir gesagt, hey komm, alle runter in den Keller, für die noch nie in der FC Magnetbar waren, da gibt's wirklich an jedem Eck die Möglichkeit, ein Spiel zu schauen und der Keller ist schon cool, also das sieht ein bisschen sketchy aus und du denkst, okay, ich krieg hier auf jeden Fall eine Bleivergiftung, aber der ist richtig cool und wir durften halt so laut sein, wie wir wollten. Und es war schon sehr, sehr packend, sehr mitreißend. Extrem viele Leute aus meiner Schule waren halt da, weil das sind halt so die Äquatorianer und Äquatorianer, die ich kenne. Es war cool, neue Leute zu connecten. Ich habe 2, 3 Leute getroffen, die haben hier irgendwie eine Turmbeutelfirma gegründet, also so Sachen. Aber dann, in dem Moment, wo die Nationalhymne gesungen wurde, und wir, wie gesagt, an der Schule singen wir das wirklich jeden vierten Tag gefühlt. Und wir alle aufgestanden sind, Hand aufs Herz und haben das losgekrölt. War mir klar, okay, das ist ein kleines Stück Ecuador, was ich hier gerade erleben darf. Das war schon sehr nice. Und es war das ganze Spiel auch so. Wir haben angefeuert, wir haben geschrien, wir haben gesungen. Und der Spielverlauf hat ja auch in der ersten Halbzeit sehr für uns gesprochen. Ich muss sagen, die ecuadorianische Nationalmannschaft hat sich besser geschlagen, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe immer, oder alle haben unsere Abwehr gelobt. 18 Spiele in der Qualifikation, nur 5 Gegentore gegen Argentinien, Brasilien, Uruguay. Und unser Manko war immer der Angriff. Wir hatten in der ersten Halbzeit 2 Lattenschüsse. Wir hatten 2 sehr gute Chancen von unserem Goat Ender Valencia. Und dementsprechend war bis zur Halbzeitpause die Stimmung extrem gut. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel ein bisschen hergegeben. Die Elfenbeinküste haben gezeigt, die können es auch. Diomande, phänomenaler Spieler. Viele mit einer Athletik, die Ecuador auch hat, aber vielleicht nicht diese Erfahrung und diese europäische Fußballausbildung, die an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat. Unfassbar schade, dass wir dann in der 90. Minute das 1-0 kassieren. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass alle Augen trocken geblieben sind. Weil mein Kumpel neben mir hat angefangen zu heulen. Zwei Freundinnen neben mir auch und dachten mir, okay, jetzt ist um mich auch geschehen. Aber wir sind extrem guter Dinge. Es ist halt eine WM, die es erlaubt, als Dritter weiterzukommen. Dementsprechend haben wir noch nicht alles aufgegeben und haben dann zum Abschluss, und es war auch ganz nice, nochmal das WM-Lied angestimmt, was für diese WM geschrieben wurde von 3 Künstlern aus Ecuador. Und dann sind wir nach Hause gegangen, kurz nach 3 war es dann vorbei, ich war kurz nach 5 im Bett, dementsprechend ein großes Commitment für das Land. Aufgrund meiner beruflichen Gegenwart habe ich ja das Glück, dass ich heute keine Termine hatte, außer ein bisschen Masterarbeit nebenbei schreiben und einen Schrank aufbauen. Aber es war ein super Erlebnis, es hat Bock gemacht und ich dachte mir, das ist WM.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr geil an, Hannes. Dieses ganze Setting, da bin ich ein bisschen neidisch drauf, da stelle ich mir irgendwie wie so ein kleines, wie sagt man nochmal früher, was Gallien war in Frankreich. Wie heißt das nochmal?
Ein Konklave,
Konklave,
Gott.
Konklave ist was anderes. Ein kleines Exklave, ein ecuadorianischer Exklave mitten in Berlin, so stelle ich mir das vor. Und vom Spielverlauf muss man wirklich sagen, ich habe nur die Highlights geschaut und gerade die Stats mir so ein bisschen angeschaut. Es ist unfassbar bitter, aber unfassbar bitter auf beiden Seiten. Und ein Unentschieden wäre wirklich sehr, sehr verdient gewesen, also sehr gerecht gewesen. Allerdings, hast du es gerade schon richtig gesagt, es kommen sehr viele Drittplatzierte auch weiter, jetzt ein hoher Sieg gegen Curaçao. Und dann sage ich mal so, ich glaube, wenn ihr dann relativ motiviert seid gegen Deutschland, Deutschland vielleicht sogar gegen Elfenbeinküste das zweite Spiel gewinnt, dann holt ihr da wahrscheinlich sogar ein Unentschieden. Ich vielleicht sogar so ein 2-1-Sieg, weil ihr dann eher den Punkt braucht, wenn gemäß der Voraussetzung Deutschland gewinnt gegen die Elfenbeinküste.
War auch gestern so unser Ding, so als im Bus auf dem Weg zurück nach Hause haben wir alle angefangen durchzurechnen, aber es ist logischer, wenn die Elfenbeinküste gegen Deutschland gewinnt, habe ich gesagt, so nee, auf keinen Fall, weil dann muss Deutschland gewinnen gegen uns. Es ist das beste Szenario, wenn Deutschland jetzt gegen die Elfenbeinküste gewinnt. Wir hauen Curaçao 8 Buden rein und dann spielen wir unentschieden gegen Deutschland. Was für mich natürlich auch ein innerer Frieden bedeuten würde, wenn Deutschland und Ecuador unentschieden spielen. Aber ja, also es ist noch nicht vorbei. Es ist einfach bitter, so ins Turnier gestartet zu sein, weil alles extrem hyped war. Und eine Sache, die ich gar nicht erwähnt habe, die mir auch gar nicht aufgefallen war, bevor ich das Stadion gesehen habe, es sind ja Heimspiele für Ecuador. Es wohnen in den USA wohnen offiziell gemeldet 950.000 Ecuadorianer und Ecuadorianerinnen. Die schwarzen Zahlen sind wahrscheinlich noch um einiges höher. Man geht von 1,6 Millionen aus. Es wird ein Heimspiel, egal wo. Also das Stadion gestern in Philadelphia. Ich alleine kenne 4-5 Leute, die da waren. Das ist schon ein sehr relevanter Punkt. Und ich hoffe, dass diese Fans jetzt Ecuador in dem Moment, wo sie es am meisten brauchen, die Mannschaft auch weiterhin tragen.
Sehr schön. Jetzt haben wir über Ecuador gesprochen, wir haben über Deutschland gesprochen, wir haben über Gott und Jesus gesprochen. Lass uns mal ein bisschen noch über die WM allgemein sprechen. Wie fandet ihr, Brian, wie fandst du so bisher den Auftakt? Wie fandst du die Eröffnungsfeier, Auftaktspiel? Wie gefallen dir die Partien bisher? Bist du überhaupt so richtig im WM-Fieber angekommen?
Gute Frage. Das interessiert mich natürlich auch sehr von euch, weil ich finde, ich bin nicht 100% in WM-Stimmung, wie ich es jetzt, glaube ich, bei der EM war. Liegt an mehreren Faktoren. Ich glaube, ein wesentlicher ist natürlich, dass es nicht vor Ort ist und dass es so ein bisschen, ja, sehr, sehr verteilt ist. Also mein Gefühl war jetzt schon die letzten Tage so ein bisschen Überstimulierung, weil einfach so viele Spiele sind, weil so viel darüber geredet wird, weil so viele Themen an einen rankommen, sei es die deutsche Nationalmannschaft, sei es andere Nationalmannschaften. Ich muss auch sagen, ich fand bisher die Spiele wirklich alle insgesamt eher mäßig. Es war jetzt kein Spiel dabei, was mich überzeugt hat. Weder das Anfangsspiel noch dann diese mehreren, das war ja 3 Unentschieden hintereinander, Bosnien gegen Kanada. Dann war Brasilien-Marokko 1-1 und dann war
Und Katar-Schweiz.
Katar-Schweiz auch noch 1-1 und dann jetzt auch noch Niederlande gegen Japan, wobei das schon eines der besseren war. Deswegen, rein spielerisch, es ist natürlich auch klar bei so einer großen WM mit so vielen Teilnehmern, dass es da einfach mäßigere Spiele gibt. Und wenn der Dritte weiterkommt, dann spielen die auch nicht alle. Und ich glaube, das Wetter, also das sind viele Faktoren, Überstimulierung. Aber ich muss schon sagen, ich habe jetzt schon echt viel geschaut. Mir macht es grundsätzlich echt Spaß. Ich finde einfach diesen Vibe geil, viel über Fußball nachzudenken, viel über Fußball zu sprechen. Und immer, wenn man die Glotze einschaltet, irgendwas kommt. Deswegen, es kann schlimmer sein. Deswegen insgesamt sehr, sehr gut.
Bist du mehr in WM-Stimmung, Hannes?
Ich würde sagen, ja. Und das liegt eigentlich an einer Person ganz besonders, nämlich an meiner Ma. Meine Mama ist...
Jetzt dachte ich, er sagt wegen Walle.
Ja, natürlich wegen euch beiden. Wegen meiner Mama. Meine Mama ist extrem WM-begeistert, hat auch natürlich das große Glück mit der Zeitumstellung. Also, sie hat halt keine Zeitumstellung. Das heißt, bei ihr sind alle Spiele zu sehr angenehmen Uhrzeiten. Sie hat bisher, glaube ich, alle Spiele gesehen, mit Ausnahme von 2 oder 3. Schreibt mir auch immer so, hey, hast du das gesehen? Eröffnungsfeier hier, oh mein Gott, der Sänger war dabei. Also, ich muss sagen, da ist meine Mama schon eine sehr treibende Kraft hinter dieser WM-Euphorie, die ich verspüre. Und es macht mir super Bock. Also ich muss sagen, ich hab's ihr erzählt am Freitag, Schweiz-Katar war in der Kneipe, wo ich was getrunken habe. Und ich habe die ganze Zeit, also ich war im Gespräch vertieft, aber ich habe die ganze Zeit hochgeschaut. Katar. Und das war für mich so ein Beispiel, okay, es interessiert dich doch schon sehr. Und ich würde sagen, es hat mich schon sehr gepackt. Ich freue mich brutal auf Belgien-Ägypten gleich um 21 Uhr.
Sehr gut. Ja, Hannes ist schon so in meinem Umfeld am tiefsten drin. Ich muss sagen, mir geht's so ein bisschen wie Brian. Also an sich freue ich mich schon sehr über die WM. Ich bin aber nicht so richtig in WM-Fieber. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass, Hannes, du hast gestern richtigerweise gesagt, man hat den ganzen Tag keinen einzigen Mensch irgendwo in der Stadt mit einem Deutschland-Trikot gesehen. Das finde ich schon auch irgendwie krass so. Also es ist irgendwie nicht so auf den Straßen. Wobei ich jetzt vorhin zum Beispiel auch Videos gesehen habe aus meiner Heimatstadt Ulm, wo es tatsächlich in der Stadtmitte ein Autokorso gab. Also da ist vielleicht in den Kleinstädten mehr WM-Stimmung als in den Großstädten. Ja. Auftaktspiele und Eröffnungsfeier fand ich leider sehr schwach. Das hat mich gar nicht abgeholt. Ich finde es irgendwie auch, das fehlt mir so ein bisschen. Das liebe ich an Sportgroßveranstaltungen, dass man Arbeitszeitbetrug machen kann, dass man während der Arbeit Spiele gucken kann. Bei Olympia kommt man während der Arbeit irgendwie Skispringen schauen, whatever. das fehlt mir jetzt irgendwie so ein bisschen, dass das halt so gar nicht der Fall ist, weil halt alles irgendwie sehr spät abends beziehungsweise in der Nacht ist. Das finde ich ein bisschen schade, aber hey du, fair enough, wahrscheinlich bei 80% aller anderen Weltmeisterschaften ging es halt der anderen Seite des Globus so.
Das mit der Eröffnungsfeier verstehe ich aus nicht-lateinamerikanischer Sicht. Ich habe das Eröffnungsspiel und die Eröffnungsfeier mit Freunden aus Mexiko geschaut, beim mexikanischen Public Viewing im Beach Neukölln. Und jedes Mal, wenn ein neuer Artist kam, habe ich so, Also, es war eine Eröffnungsfeier für Latinos.
Man muss auch dazu sagen, dass ja auch 80% der Eröffnungsfeier im ZDF, also im öffentlich zugänglichen Fernsehen halt gar nicht gezeigt wurden.
Ja,
und dementsprechend, also das ist halt die Meinung, die ich mir nur bilden kann darüber, weil ich halt kein Magenta TV habe. Auch eine Sache, die mich echt nervt, wenn ich zum Beispiel gestern Abend wirklich, wirklich gerne noch Niederlande, Japan geschaut hätte. Aber ich habe halt kein Magenta. Ich kann es nicht schauen.
Ja.
Das ist brutal nervig, das verstehe ich. Und Gott sei Dank, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber bei irgendeinem Spiel, was um 1 oder 2 angepfiffen wurde, hatte ich mir kurz gedacht, komm, ich schaue mir das noch an. Und dann habe ich Gott sei Dank auf Google noch gesehen, dass es nur auf Magenta läuft. Nehmen wir noch zur Eröffnungsfeier. Ja, das sehe ich absolut ein. Aber, also mich hat's krass abgeholt, weil es waren alle Helden und Heldinnen von früher. So, es waren Belinda, Maná, J Balvin. Das sind alles Sänger, Sängerinnen, die kennst du halt, wenn du auf dem lateinamerikanischen Kontinent aufgewachsen bist.
Ja, ich finde auch ganz, also wenn man jetzt mal wirklich ist, ehrlich ist, alle sich Eröffnungsfeiern anschaut, die sind jetzt nicht immer wahnsinnig toll, da geht's einfach darum, das muss man einfach irgendwie eröffnen. Ich glaube, grundsätzlich, also ich glaube, der wesentlichste Unterschied jetzt zur WM in Katar, wir werden vielleicht mal wann anders noch über Faktoren reden, warum wir das schauen, warum wir das nicht schauen, aber der wesentliche Unterschied für mich ist es ist warm, es ist Sommer und du kannst es draußen schauen. Also ich glaube, es ist so krank, was das für einen Unterschied macht, dass wir gestern draußen saßen, grillt haben, Fernseher draußen, also wirklich, das ist so ein krasser Vibe. Das können nur ganz wenige Sportveranstaltungen dann doch bieten und das macht bei mir schon sehr viel aus. Ich freue mich jetzt eben, gut, Samstag, hoffen wir mal, das Wetter ist gut, dass um 22 Uhr noch schön warm ist. Aber
wir haben 33 Grad, mein Schatz.
Ja, ohne Witz, hier wird's, wir werden alle mit dem Sonnenstich um 22 Uhr da sitzen.
Wahrscheinlich. Aber trotzdem, also das sind für mich diese Punkte, die Stimmung auch dann, die dann ein bisschen reinmachen. Und wenn man das zur EM vergleicht, das ist ja der naheliegende Vergleich, da waren halt die Spiele, wann waren die? 13, 15, 18 Uhr. Das ist für uns natürlich perfekt. Also da ist natürlich auch nochmal so dieser Tagsüber-Vibe da und das ist schon eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ich habe noch kein einziges Abendspiel letztlich gesehen und das geht euch ja auch, also für uns ist ja alles tagsüber die Spiele.
Ja, klar.
Und das ist auch so ein Punkt, der ist natürlich so ein bisschen, das ist natürlich ein anderer Vibe auch.
Aber ist ja fair enough, also wir leben halt nun mal auf der Seite des Erdballs und auf der anderen Seite des Erdballs war es wahrscheinlich oft genug andersrum. Erste Folge, Dreierkette VBH, WM Spezial, würde ich sagen, haben wir im Sack. Wir closen den Sack hier an dieser Stelle und zwar mit einer altbekannten Rubrik, die schmeiße ich hier jetzt einfach spontan rein. Was ist denn jetzt noch so das Match of the Matchday für euch? Also der erste Gruppenspieltag läuft ja noch bis Mittwoch auf Donnerstag Nacht und wird mit Usbekistan gegen Kolumbien abgeschlossen. Welches Spiel von den nun ausstehenden restlichen Spielen muss man denn eurer Meinung nach auf jeden Fall gesehen haben? Da ich euch jetzt ein bisschen unvorbereitet in die Nummer reinschicke, fange ich mal an, da habt ihr ein bisschen Zeit. Und zwar freue ich mich eigentlich auf Frankreich gegen Senegal. Also Frankreich ist auf jeden Fall eine der Top-Favoriten für die WM und Senegal auf jeden Fall auch einer der besseren Teams vom afrikanischen Kontinent. Ich glaube, das könnte ein sehr spannendes Spiel werden.
Ja, ich finde auch, das ist sicherlich auch, ich glaube, man unterschätzt immer noch ein bisschen Senegal. Ich glaube, ich könnte mir, also ich weiß nicht, ob sie jetzt gewinnen gegen Frankreich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann ein kleines Pünktchen rausholen aus diesem Spiel. Mein Match of the Week wird England gegen Kroatien sein. Also europäisches Match, haben wir jetzt auch noch nicht so viel gehabt. Auch, ich glaube, Wiederauflage der WM 2000 oder EM 2021, ich weiß, oder WM 2018, glaube ich, da war es, glaube ich, England gegen Kroatien Halbfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen auch irgendwie, naja, Klassiker ist vielleicht zu viel, aber in Kroatien wird ja auch immer viel Aktien rein investiert. Deswegen England gegen Kroatien.
Hannes, du darfst den Abschluss machen.
Ja, komm, dann mache ich doch einen krönenden Abschluss, nämlich mit einem an sich ein Kackspiel. Aber Ronaldo, mein Ronaldo, debütiert bei der WM gegen Demokratische Republik Kongo. Die Demokratische Republik Kongo ist nach 55 Jahren wieder dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, mit welchem Outfit die angekommen sind. Extrem geil, mit so einem Leopard. Also schon sehr sexy gemacht. Also
ja, war stark.
Cool way to return. Aber ich denke mir, dass wenn Ronaldo ein paar Akzente setzen möchte bei der WM, dann es gegen wahrscheinlich schwächere Gegner sein wird wie das hier. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Demokratische Republik Kongo ein schlechter Gegner ist, aber Kolumbien ist wahrscheinlich stärker und Usbekistan hat ein paar Spieler, die in der europäischen Mittelklasse spielen. Dementsprechend, wenn Ronaldo 2, 3 Tore schießen möchte und sich feiern will, dann ist es jetzt die Chance. Dementsprechend werde ich mir das sehr, sehr gerne anschauen.
Ach, Hannes, warum hast du es jetzt wieder hinbekommen, Ronaldo unterzubringen? Naja, egal. Ihr Lieben, genießt die WM. Ich danke euch beiden für das erste WM-Spezial. Ihr Leute, ihr da draußen, ihr dürft euch freuen. Es kommt Spannendes auf euch zu. Ihr ahnt gar nichts, was auf euch zurollt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir uns das nächste Mal hören und sehen und sprechen. Und wünsche euch allen jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Und ja, dann ist die Zeit.
Macht's gut, Jungs. Bis dann.
Dai, dai.
Tschüss, ciao.
Let's go. Ciao.